Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium fortsetzen können über die Erziehung in der Endzeit. Und wir haben heute den Untertitel Das Gesetz als Lehrer. Ich möchte dazu einen Bibeltext lesen aus Hosea 4, Vers 6. Da sagt Gott durch den Propheten Hosea: Mein Volk ist dahin, darum, dass es nicht lernen will. Denn du verwirfst Gottes Wort, darum will ich dich auch verwerfen, dass du nicht mein Priester sein sollst. Du vergissest des Gesetzes deines Gottes, darum will ich auch deine Kinder vergessen. So wie es damals war zu Hoseas Zeiten, ist es leider auch heute. Aber wir nehmen diese Betrachtung durch, um das zu verändern, damit nicht das, was damals Israel passierte, auch uns passiert. Wir erinnern uns, dass Erziehen ist Lernen. Gott hat uns dazu gebracht, dass wir in einer gewissen Zeit alles lernen, was zur Vollkommenheit oder zur Erlösung dient. Wir beginnen in dem tiefsten Elend, dass wir eine sündige Natur haben, die muss zunächst gekreuzigt und wir brauchen eine neue Natur von oben. Erst dann beginnt das Lernen. Wir müssen aus der Lüge zur Wahrheit kommen, ein Kind Gottes zu sein. Dafür haben wir den Heiligen Geist als Lehrer. Und das Gesetz ist das Lehrmaterial. Das Gesetz ist das, was der Heilige Geist gekommen ist, uns zu lehren, weil er ist der Lehrer, der uns das Gesetz beibringt, wenn er sagt, wir müssen wissen, was ist Sünde, was ist Gericht und was ist Gerechtigkeit. Keines dieser Dinge kann man erkennen ohne das Gesetz. Und wir haben gesehen, dass es Hoffnung gibt. Wir können also in kurzer Zeit viel lernen. Und Gott macht durch Krisen, in die wir hineingekommen sind, durch Schwierigkeiten, durch Konflikte, durch Anfeindung, wird jetzt in unserem Leben alles zusammengedrückt und jetzt lernen wir es oder wir lernen es nie. So, Gott legt Hand an seine Gemeinde, wo er sagt, die ich lieb habe, die strafe und züchtige ich, so sei deshalb fleißig und tue Buße. Es ist die Zeit gekommen, dass wir sehr schnell wachsen, sehr schnell lernen, fleißig sind, zu tun die Buße, die wir not tun müssen, also die notwendig ist zu tun, weil die Krisen bringen aus uns das heraus, was unser Leben zerstört. Und wenn wir zu dem Punkt hier angekommen sind, dann wird Gott uns versiegeln und wir dürfen unsere Diplomarbeit tun, wir dürfen im Feuerofen der Anfechtung mit Christus stehen und die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf ihn richten, wir, die wir ihm treu dienen. Und wenn wir die Aufgabe gut erfüllt haben, dann kommt diese Erde zum Abschluss. Das heißt, alle Menschen haben sich entschlossen, Gott zu dienen oder nicht. Und dann werden die 144.000, ähnlich wie Daniel in der Löwengrube, eingeschlossen und müssen in diesen 7 Plagen ausharren, festhalten an ihrem Glauben bis ans Ende. Und wenn Jesus kommt, wird alles neu gemacht und wir dürfen in die alte Schule, in der Adam und Eva war, zurückkommen. Eine völlig andere Schule, unter keinen Umständen mehr in einem Kampf oder in einer Not. Aber bevor wir diese neue Schule beginnen müssen, müssen wir diese Schule hier auf Erden beenden. Das heißt, wir müssen sie gut abschließen. Wir erinnern uns, dass es 2 Arten von Gesetzen gibt im Universum. Alle Dinge, die Gott geschaffen hat, müssen wie ein Kanal funktionieren. Das heißt, sie haben einen Eingang und einen Ausgang. Sie müssen nehmen, um zu geben. Sie haben eine Ursache und eine Wirkung. Und das zusammen macht das Grundgesetz aus. Ich hoffe, ihr seht den blauen Rahmen über das ganze Bild vom Universum. Das heißt, es gibt kein einziges Element in diesem ganzen System, was Gott geschaffen hat, das anders funktionieren kann. Das ist das Grundgesetz und nichts, absolut nichts, ist davon ausgeschlossen. Deshalb nennt sich es Grundgesetz. Es gibt aber auch die Nebengesetze, die sind aufgebaut auf dieses Grundgesetz. Und diese sind aber Gesetze, die sind abhängig von Umständen. Um das zu erklären, nehme ich das Wasser. Das Wasser ist in drei unterschiedlichen Zustandsformen abhängig von der Temperatur. So ist die Temperatur dementsprechend, dann ist das Wasser flüssig. Sinkt die Temperatur bei 0 Grad oder darunter, da wird das Wasser fest. Und steigt die Temperatur über 100 Grad, dann fängt das Wasser an und geht in einen gasförmigen Zustand über. Das heißt, jeder Umstand bestimmt den Zustand. So, das sind Gesetze, die sind absolut, aber sie wirken eben nur dann, wenn dieser Umstand existiert. Das ist wichtig zu verstehen, weil wir müssen es im Vergleich mit dem Grundgesetz sehen, das natürlich nicht abhängig ist von Umständen. Deshalb hat Gott die Nebengesetze so gemacht, dass es ein Naturgesetz gibt für jeden Umstand. So, das sind die Nebengesetze. Aber das Hauptgesetz ist das, was wir wissen müssen. Ich nehme jetzt die biblischen Gesetze, das heißt die Zeremonialgesetze. Gott hat Zeremonialgesetze gegeben in der Heiligen Schrift. Die sind umstandsbedingt. Zum Beispiel, das Zeremonialgesetz beginnt im Paradies nach dem Sündenfall. Das heißt, es muss geopfert werden. Es muss etwas geschehen, dass der Mensch wieder aus der Not herauskommt. Ist er aber aus der Not draußen, braucht er dieses Gesetz nicht mehr, weil es ist ja erfüllt. Der Umstand dafür existiert nicht mehr. Die Stiftshütte, als das Volk unterwegs war in der Wüste, hat Gott ihnen die Stiftshütte gemacht, den Ort der Begegnung mit Gott. Als sie dann niedergelassen worden sind in ihrem Land, dann haben sie den Tempel gebaut und hatten den Tempeldienst. Aber als Jesus starb am Kreuz, zerriss der Vorhang und der irdische Tempel hatte für immer ausgedient, weil der Zustand sich verändert hatte und wir hatten einen anderen Umstand, dadurch hört das Alte auf. Die täglichen und jährlichen Feste waren dem Umstand angepasst. Die Gesetze des Landes waren je nachdem, wie das Königreich war, wiederum dem Umstand angepasst. Und das Zeremonialgesetz, wie wir alle wissen, wird abgelöst von besseren Gesetzen nach dem Tode und Auferstehung Jesu, weil sich der Umstand des Menschen geändert hatte. So, lasst uns das ganz klar wissen. Nebengesetze sind viele in der Heiligen Schrift. Sie sind aber immer abhängig vom Umstand. Bin ich nie verheiratet, kann ich eine Ehe nicht brechen. Ich kann zwar sündigen, indem ich Unzucht treibe, aber ich breche nicht die Ehe. So, das ist wichtig. Die Ehe kann nur jemand brechen, der den Bund der Ehe eingegangen ist. So, das sind Nebengesetze. Dass man in der Ehe ist oder nicht. Und jetzt brauchen wir aber auch das Grundgesetz aller Wesen. Und das ist natürlich in den 10 Geboten zusammengefasst. Aber wichtig ist es, dass auch in den 10 Geboten Umstände sind, die nur in diesem jetzigen Leben hier auf dieser Erde existieren. Deshalb müssen wir wissen, dass die 10 Gebote das Grundgesetz aller Wesen zur Basis haben, aber sie beinhalten Dinge, so ich vorher die Ehe angewandt habe, die letztendlich nur ein Umstand ist. So, das heißt, der die Ehe bricht, bricht das Grundgesetz aller Wesen, weil das Grundgesetz aller Wesen die Ehe genauso steuert wie das Nebengesetz die Ehe steuert. So, ich hoffe, dass wir das verstehen, weil wir müssen es unbedingt verstehen. Sonst können wir in diesen Tagen nicht unsere Prüfung ablegen mit Bravour. Die Wahrheit ist absolut und steht für sich selbst, denn sie ist dieses Grundgesetz. Dieses Grundgesetz besteht auf diesen zwei Pfeilern. Nichts kann aus sich selbst existieren und funktionieren und nichts kann etwas aus sich selbst tun. So, da steht die erste Tafel und die zweite Tafel für. Aber Vorsicht, die Tafeln, die Gesetzesbuchstaben und die Gebote sind so geschrieben, dass sie auch die Nebengesetze teilweise einschließen. Deshalb müssen wir ganz klar sagen, der Geist des Gesetzes ist ein anderer wie die Tafeln des Gesetzes, wie der Buchstabe des Gesetzes. Der Paulus macht den Unterschied ganz deutlich. So, alles ist in diesem Universum so gemacht, dass es nicht aus sich existieren oder funktionieren kann und es kann nichts für sich selber tun. Deshalb ist dieses Gesetz unveränderlich. Es ist unwidersprüchlich, es ist allumfassend, allgegenwärtig, zugänglich für jeden und einfach. Und ihr wisst es und kennt es und ich werde es immer mal wieder wiederholen, aber nicht unendlich. So, jetzt haben wir letztes Mal gesehen, dass Gott den Geist genauso gemacht hat als Kanal. Und ist der Mensch in der Wahrheit, dann muss er Gott lieben, nicht um ihm was zu geben, sondern von Gott etwas zu nehmen. So wie ich liebe, Brot zu essen oder Wasser zu trinken oder was auch immer ich liebe, in meinen Mund zu tun, das ist etwas, was ich liebe, um zu nehmen. Dem gebe ich nichts. So, wir lieben Gott, weil wir von ihm abhängig sind. Aber am Ausgang unseres Geistes haben wir unsere Nächsten. Die lieben wir wie uns selbst, weil wir ihnen diese Liebe, die wir von Gott nehmen, ihnen weitergeben. Da sind wir unabhängig. So, es gibt nur eine Abhängigkeit am Eingang, am Ausgang gibt es eine Unabhängigkeit. Und jetzt brauchen wir einen funktionellen Grundsatz zu verstehen. Wenn wir 100% Liebe von Gott nehmen, dann gibt unser Kanal genauso 100% Liebe raus. Das heißt, der Kanal behält nichts für sich. Das ist entscheidend zu verstehen. Unsere Lunge nimmt allen Sauerstoff, den sie kriegen kann, auf, aber sie hält kein bisschen für sich. Sie gibt es alles ans Blut. Das Blut nimmt zu 100% den Sauerstoff aus und behält nichts für sich und gibt es absolut alles an den Körper weiter. So, das ist das Gesetz. Alles nimmt auf und behält nichts für sich. Der Kanal behält nichts für sich. Dadurch, dass, um uns Gott das klar zu machen, würde der Kanal etwas für sich behalten oder würde er verstopft werden, so wie wenn wir einen Herzinfarkt haben oder einen Schlaganfall, sodass etwas verstopft wird, sodass nicht mehr weitergegeben werden kann, der Sauerstoff, der notwendig ist, dann geht das kaputt. So, das Gesetz ist so gemacht, dass nichts irgendwann mal etwas für sich selbst braucht. Jeder setzt das Mittel um, aber es ist nicht für ihn. Es ist eine fantastische Sache, wie Gott ist. Nämlich er tut alles aus sich heraus, aber er behält nichts für sich. Er hat alles getan für seine Geschöpfe. So, weil er selbstlos ist, hat er auch alles gemacht, dass es selbstlos funktioniert. So, das war der Zustand des Menschen vor dem Sündenfall. Aber nach dem Sündenfall übernimmt er jetzt die falsche Identität von Satan. Und jetzt nimmt er die Liebe nicht mehr von Gott, sondern von Satan und von den Menschen. Und er kann ja nur von denen nehmen und alles, was er von denen nimmt zu 100%, ist ja nichts Gutes, das gibt er weiter zu 100%. Aber wem? Und da kommt dieses schlimme, nicht erklärbare Übel heraus, dass wir es wiederum dem Satan geben und den Menschen. Das heißt, es ist eine katastrophale Situation eingetreten durch die Lüge in unserem Herzen, wo wir nicht mehr zu Gott gehen können, um die Liebe zu holen, wo jetzt alles sich um mich dreht, wo ich jetzt nur zum Menschen gehen kann und nur von Menschen abhängig bin. Meine Lieben, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Am Eingang kann nur Gott sein. Aber jetzt haben wir am Eingang den Menschen. Damit können wir ja dem, dem wir das geben sollen, was wir von Gott nehmen, nicht mehr geben. Wir sind also ein Wasserhahn, der nicht mehr an die Quelle angeschlossen ist. Was kann er weitergeben? In der Realität nichts, weil es kann kein Wasser durch ihn fließen. Er ist ja nicht an die Wasserquelle angeschlossen. Deshalb leben wir in einer lieblosen und in einer ungerechten Welt. Ein Geist, der denkt, er ist Gott, kann Liebe nie ausüben, weil er ist ja verbannt, getrennt von der Liebesquelle. Lasst uns das wirklich in der Tiefe unseres Geistes verstehen. Niemand kann lieben aus dieser Lüge heraus, weil diese Lüge erlaubt niemandem, sich an Gott zu binden. Es ist unmöglich. Wir können uns an Menschen binden, aber die enttäuschen uns und wir werden verletzt. Aber wir sehen nicht, dass das Ganze nur ein Betrug ist unseres eigenen angeborenen Irrtums. Ich hoffe, wir verstehen das. Der Mensch kann aus dieser Natur, in der er geboren ist, nur Böses und Unrechtes tun. Wenn die Liebe die Erfüllung des Gesetzes ist, dann kann man aus dieser Natur keine einzige Tat tun, die Liebe ist. Weil sie kommt ja nicht aus der Quelle. Und der Kanal kann sie nicht produzieren. Dieses ist das, was wir alle verstehen müssen. Die Krisen, in die wir hineingekommen sind, bringen dieses sehr deutlich zum Vorschein. Sie zeigen uns, dass wir uns um uns selbst drehen. Für wen willst du gesund sein? Für dich oder für Gott? Für wen möchtest du leben? Für dich oder für Gott? Wo siehst du den Feind deines Lebens? Außerhalb von dir oder innerhalb von dir? Ist die Außenwelt unser Problem oder ist die Innenwelt unser Problem? Nun, Jesus hat es so häufig gesagt, und ich lese nur zwei Texte, einmal Lukas Kapitel 6, Vers 44, und das sagt es ja auch: Ein jeglicher Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt, denn man lieset nicht Feigen von den Dornen, auch so lieset man nicht Trauben von den Hecken. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens, und ein boshafter Mensch bringt Böses hervor aus dem bösen Schatz seines Herzens, denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Es gibt also nur zwei Schätze: das gute Herz und das schlechte Herz. Es gibt das Leben Jesu, das gute Herz, das, was in der Wahrheit lebt. Und aus diesem guten Herzen kann man natürlich nie was Falsches tun, weil dieses gute Herz ist gebunden an Gott. Es ist nie an Menschen gebunden. Jesus hat sich nie an Menschen gebunden. Er hat sich nie nach Menschen gerichtet in seinen Entscheidungen, weil die Menschen waren immer an seinem Ausgang. Deshalb waren seine Taten hundertprozentig gut und gerecht, weil er immer aus seinem Vater gelebt hat. Und wenn ich in Markus 7 lese, dann steht dort, ich lese hier ab 18, er sprach zu ihnen, seid ihr denn auch so unverständlich? Vernehmet ihr noch nicht, dass alles, was außen ist und in den Menschen geht, das kann ihn nicht unrein machen? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und geht aus durch den natürlichen Gang, der alle Speise ausfegt. Und er sprach, was aus dem Menschen gehet, das macht den Menschen unrein. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen gehen heraus böse Gedanken, Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Geiz, Schalkheit, List, Unzucht, Schalksauge, Gotteslästerung, Hoffart, Unvernunft. Alle diese bösen Stücke gehen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Ich muss das immer wieder wiederholen. Ein äußeres Element kann den Menschen nicht zum Übertreten des Gesetzes führen. Ist es die hübsche Frau, die den Mann zum Ehebruch verleitet? Oder ist es der böse Mann, der die Frau dann verleitet, zu einem Besseren zu gehen? Ist dort das Problem? Ist das Problem in der Außenwelt? Ich hoffe doch, dass wir alle verstanden haben, dass es das nicht ist. Das Problem ist nur ausschließlich in unserem Herzen. Deshalb kam Jesus, um ein neues Leben in sich selbst zu schaffen, das Alte zu kreuzigen und ein völlig neues Leben, einen zweiten Adam für uns zu machen. Weil alles, was wir aus dieser Natur tun, aus dem alten Leben Adams, ist böse. Da gibt es keine einzige Tat, die nicht böse ist. Keine einzige. Gleichzeitig können wir aus dem Leben Jesu keine einzige falsche Tat tun. Solange Jesus aus seinem Vater lebte, weil er hatte die Identität von seinem Vater geerbt als Mensch. Solange er lebte in dieser Identität, konnte ihn niemand zu einer bösen Tat verführen, weil er hätte in seinem Inneren etwas verändern müssen, um eine äußere böse Tat zu tun. Ja, er wurde versucht, gleich wie wir. Aber er ist nicht gefallen, weil er das hier nie geändert hat. Er hat nie zugelassen zu denken, dass er nicht das Kind seines Vaters ist. Das war unser Heiland, wie er auf Erden gelebt hat. Ja, er hat diese Natur und dieses Leben auf sich genommen, um es zu kreuzigen, um es dann ein völlig neues Leben zu schaffen, aus dem niemand mehr sündigen kann. Niemand. So, der Schatz des Herzens entscheidet also, woher ich was tue. Deshalb muss ich wissen, dass ich zuerst sterben muss und das Leben Jesu zu meinem Leben machen muss, bevor ich eine erste gute Tat in meinem Leben tun kann. Ja, das ist ein Akt des Glaubens. Deshalb werden wir ja auch geprüft, ob unser Glaube auch echt ist. Weil habe ich durch den Glauben das Leben Jesu aufgenommen und lebe darin, dann, wenn ich geprüft werde, kommt das Leben Jesu aus mir heraus, was nur Gutes und Gerechtes tun kann, nie etwas Ungerechtes. So die Frage, die wir uns heute stellen müssen, angesichts der Krise, in der wir sind und der Prüfung, die wir abgeben müssen, ist: Gibt es denn belanglose, neutrale Taten in meinem Leben oder gibt es es nicht? Wisst ihr, die Menschen kommen heute und sagen, na ja, solange etwas nicht gegen Gottes Gesetz ist, und damit tun sie die 10 Gebote auf die Ebene eines Umstandsgesetzes. Das heißt, die 10 Gebote sind nicht mehr Grundgesetz, sondern umstandsabhängig. Aber meine Lieben, alles, was wir tun, jede einzelne Tat, die ich tue, ist entweder zu 100% gerecht oder zu 100% böse und ungerecht. Ich kann nie außerhalb des Gesetzes existieren. Das Grundgesetz steuert jede meiner Taten. Entweder erfülle ich dieses Gesetz und beweise das durch meine Taten, oder ich breche das Gesetz und beweise das durch meine Taten. Aber es gibt keine einzige Tat, die ich außerhalb der 10 Gebote tun kann. Weil die 10 Gebote, das heißt das Grundgesetz, in den 10 Geboten drin ist. Deshalb kann ich nicht sagen, naja, ob ich eine Maske trage oder nicht, ob ich mich an die Dinge, die heute der Staat einen aufdrängt, zu tun oder nicht zu tun. Ich kann da nicht einfach sagen, naja, das ist jetzt nicht wortwörtlich dort geschrieben, ob es im 10 Geboten drin ist oder nicht. Und wenn es nicht so wörtlich steht, dann kann ich es ja tun. Das beweist das, was Gott in Hosea geschrieben hat. Mein Volk will nicht lernen, weil es hat das Gesetz nicht verstanden. Es hat nicht verstanden, dass jede Tat, die wir tun, entweder ist sie aus Gott getan oder aus dem Teufel getan. Entweder sie kommt aus der Wahrheit oder sie kommt aus der Lüge. Es gibt keine neutralen Taten. Es gibt sie nicht. Deshalb, wenn die Menschen, wenn heute die Welt, ich meine jetzt die Gemeinde, dass die 10 Gebote auf ein Nebengleis gestellt hat und zieht sich nur gewisse Sachen daraus, nicht verstehend das Gesetz, wird die Prüfung nicht bestanden. Es ist zum Himmel schreiend, dass heute wir als gläubige Menschen sagen, das, was in der Welt passiert, hat mit dem Gesetz Gottes nichts zu tun. Es ist nicht im Widerspruch zum Gesetz Gottes. Wer das sagt, der beweist dadurch nur, dass er das Gesetz nicht gekannt hat und nicht kennt. Weil er ist in völliger Ignoranz des Gesetzes. Es gibt nur einen Feind, den Satan hat. Und das ist das Grundgesetz. Dieses Grundgesetz hat er übertreten. Und dieses Grundgesetz nimmt er aus unserem Blickpunkt heraus und macht sogar aus den 10 Geboten ein Nebengesetz. So wie eine Frau mal sagte, ich habe schon, als ich nicht Adventist war, 8 von den 10 Geboten gehalten. Wie wenn das Gesetz aufteilbar wäre in 10 Gebote. Gott hat es in 10 Gebote gemacht, weil es 10 ist eine Vollzahl, die alles beinhaltet. Aber es gibt keine einzige Sache, keine einzige Tat, die nicht in den 10 Geboten zusammengefasst ist. So, ob du eine Maske trägst oder nicht, wenn du in der sündigen Natur bist, spielt keine Rolle, weil es ist ungerecht. Ob du trinkst Alkohol oder nicht trinkst, aus der falschen Natur heraus, ist unrelevant. Ob du die 10 Gebote nach dem Buchstaben hältst oder sie nach dem Buchstaben brichst, in der sündigen Natur, ist irrelevant, es ist ungerecht. Der reiche Jüngling ist das beste Beispiel eines ungerechten Menschen, der dachte, er sei gerecht, weil seine äußerlichen Taten schienen doch ganz gut zu sein. Aber er lebte nicht nach dem Grundgesetz, dass nichts, was er hat, für ihn ist und dass alles, was er hat, muss er weitergeben. Er hatte das Gesetz nicht verstanden. Und wie der reiche Jüngling war, so ist auch heute die Mehrheit des Christentums. Und ich muss es sagen, meine eigene Gemeinde, die sich eine Gemeinde des Gesetzes nennt, die denkt, sie hätte das Gesetz verstanden. In den vielen vorne auf dem Pult, die 10 Gebote stehen oder an der Wand geheftet. Diese Gemeinde ist die erste, die dieses Gesetz übertritt, weil sie gar nicht verstanden hat, worum es geht. Sie ist nicht Licht, sondern sie ist Finsternis. Sie sagt, das ist belanglos, was ich tue. Meine Lieben, nichts, was wir tun, hat einen neutralen Ursprung. Alles, was wir tun, kommt entweder aus der Wahrheit oder aus der Lüge. Es gibt keinen neutralen Boden. Sicherlich kannst du aus der falschen Natur, wie gesagt, viele Sachen tun, die gut aussehen, so wie der reiche Jüngling, aber du bist dennoch verloren. Und so ist die Mehrheit der Christenheit und meine Gemeinde heute leider. Weil sie gar nicht sehen, dass das äußerlich Gute nichts anderes ist als das Brechen des Gesetzes. Die Erfüllung des Gesetzes ist nur möglich aus dem neuen Leben Jesu. Aber aus dem neuen Leben Jesu, so wie wir das übernehmen und lernen, sind wir im Gesetz. Dafür brauchen wir nicht mal mehr ein Gesetz. Ein Gesetz braucht nur jemand, der noch nicht vollkommen ist. Weil es muss ihm ja seine Unvollkommenheit zeigen. Aber wenn er es nicht versteht, wie soll es ihm zeigen? Ein Vollkommener braucht kein Gesetz, weil das Gesetz ist ja in seinem Herzen geschrieben. Er erfüllt es. Das Gesetz wurde uns nur gegeben, dass wir sehen, dass wir es nicht erfüllen. Und wir benutzen es genau umgekehrt. Wir sagen, naja, in den Buchstaben ist alles gut. Lasst euch nicht verführen. Der Herr wird niemanden erlösen können, der nicht im Gesetz ist. Das heißt, wer aus Jesus lebt, und wer aus Jesus lebt, kann keine falsche Tat tun. Alle seine Taten sind gerecht. Sie sind gerecht innen und sie sind gerecht außen. Sie zeigen keinen Kompromiss mit der Sünde. Dieses ist der Kampf, in dem wir stehen. Und wir haben nur noch kurze Zeit, uns vorzubereiten. Möge Gott uns die Gnade schenken, klar und deutlich unser Herz zu verstehen und im Spiegel des Gesetzes unsere Not erkennen und zum Kreuz zu gehen und aus Christus heraus zu leben, um schnell zur Vollkommenheit zu gelangen, um schnell zu diesem Punkt zu kommen, dass jede Tat, die wir tun, die Erfüllung des Gesetzes ist, weil wir gebunden sind durch unseren Heiland an die wahre Quelle der Liebe und des Lebens. Und dann werden wir versiegelt und werden dann das Evangelium an die ganze Welt bringen, weil wir können nur als Menschen, die vollkommen sind, die vollkommen im Gesetz sind, das tun, wozu wir gerufen sind. Der reiche Jüngling konnte Jesus nicht nachfolgen, solange er festhielt an seinen Reichtümern. Es war unmöglich. Deshalb sagt Jesus, du musst alles verkaufen und dann komm und folge mir nach. Keiner wird Jesu nachfolgen können, solange noch etwas in seinem Leben für sich behält. Das heißt, dass er denkt, etwas ist für ihn. Wir haben es letztes Mal gesehen, so klar und deutlich. So jemand nicht alles gibt, was er hat, so kann er nicht mein Jünger sein. Möge Gott uns gnädiglich sein. Mögen wir verstehen, dass alles unser Tun entweder das Erfüllen des Gesetzes ist oder das Brechen des Gesetzes ist. Und dass wir uns richtig fragen, richtig untersuchen, in jeder Situation. Tue ich das aus Christus heraus oder aus dem Satan heraus? Amen.